Wir fühlen eine enge Verbundenheit, auch wenn ich zum ersten Mal hier im Gottesdienst bin. Das ist mein erstes Mal. Wir waren vor einigen Jahren hier und haben hier eine Taufe abends gefeiert, weil ihr hier ein Taufbecken habt. Wir haben diese Möglichkeiten nicht. Aber das war kein Gottesdienst von euch, sondern da war ich nur hier und wir haben als Kirche Verborgen hier unseren Gottesdienst veranstaltet. Dennoch kenne ich viele Gesichter zwischendurch und auch vor dem Gottesdienst, man ist Leuten begegnet, die man kennt aus vergangenen Tagen. Daher, wegen dieser Verbundenheit, wir sind auch gemeinsam im FEG-Bund, dürfen da auch gemeinsam arbeiten, hier in einem Ort mehr oder weniger. Rheinbach zähle ich noch so ein bisschen zu Bonn dazu. Wegen dieser Verbundenheit würde ich die Predigt auch gerne duzen. Ich würde euch gerne duzen in dieser Zeit, um einfach auch so die Brücke näher zu schlagen. Klaus hatte es erwähnt, ihr habt in den letzten Wochen euch intensiver mit der Jahreslosung beschäftigt. Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, wie Jesus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ein sehr schöner Vers. Es geht um Annahme und es geht um Einheit. Und diese Einheit stand bei euch in den letzten Predigten im Vordergrund und viele Faktoren können helfen, diese Einheit zu stärken. Ich fand es auch schön in diesem Quiz am Anfang, dass man nochmal Revue passieren könnte. Was war bis jetzt? Welche Aspekte gab es, die diese Einheit stärken? Und heute kommen wir zu dem Thema Einheit in der Erwartung. Als ich eingeladen wurde, hatte ich gehofft, dass ich ein freies Thema machen kann, weil ich da so ein paar Dinge im Petto habe. Aber da meinte er, nee, wir haben schon eine Serie, wäre schön, wenn du dazu predigst. Guckt man sich das Thema an, Erwartung. Was kann man mit Erwartung verbinden? Aber ich muss sagen, mich hat auch diese Predigt persönlich sehr herausgefordert und ich freue mich einfach, diese Gedanken mit euch teilen zu dürfen. Wir müssen zu Beginn diesen Begriff Erwartung richtig einordnen, um einfach darüber reden zu können. Ich denke, einige von uns denken bei Erwartungen an Annahmen, die wir an andere Menschen stellen. Etwas, was wir von anderen Menschen erwarten. In der Soziologie beschreibt man die Erwartung als die Annahme eines Handelnden darüber, was ein anderer oder mehrere andere tun würden oder tun sollten. Also man nimmt an, dass derjenige etwas tut. Ich möchte mal mit einer kleinen Geschichte beginnen, um das ein bisschen aufzulockern. Da war ein kleiner Junge und er ging mit seinem Opa im Garten spazieren. Und dann irgendwann setzten sie sich auf die Bank und der Opa nahm einen Grashalm, wie er das manchmal gewohnt war, und kaute auf diesem Grashalm rum. Der kleine Junge saß daneben und guckte ihn mit großen Augen an. Der Opa, was ist denn mit dir los? Ich krieg jetzt endlich meine Eisenbahn, die ich mir schon so lange wünsche. Ja, warum das denn? Mama und Papa haben gesagt, ich krieg die Eisenbahn, wenn du ins Gras beißt. Ich glaube, dieser Junge wurde zu Hause sehr schwer enttäuscht, weil nicht ganz das eingetreten ist, was er gedacht hat. Welche Erwartungen bringst du heute mit, wenn du hier sitzt? Welche Erwartungen prägen dein Leben? Und viele Menschen erleben gerade bei Erwartungen an andere Menschen Enttäuschungen. Sie werden enttäuscht, weil sie etwas erwarten und das nicht eintrifft. Und ich hoffe, dass eure Erwartungen an die Predigt nicht zu hoch sind. Und dennoch dürfen wir beruhigt sein. Ich darf beruhigt sein. Nicht ich bin derjenige, der hier etwas weitergeben möchte, denn Gott redet zu uns. Und Gott hat auch in dieser Vorbereitungszeit zu mir gesprochen. Und so kann ich erwarten, dass Gott mit seinem Geist heute hier morgen redet und wir etwas davon mitnehmen dürfen. Heute geht es nicht um Erwartungen an andere Menschen oder Erwartungen an Situationen, sondern heute geht es um eine Erwartung, die wir an Gott haben. Die Erwartung richtet sich an Gott. Der Blick geht in die Zukunft. Wir als Christen haben eine Erwartung an Gott, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen werden. Wir werden irgendwann in den Himmel kommen und Gott sehen. Wir erwarten einen Himmel, den wir nach diesem Leben erleben werden. Und ich glaube auch, dass jeder hier im Raum, der eine Beziehung zu Jesus hat, der Jesus als seinen persönlichen Retter angenommen hat, dass er diese Erwartung hat. Und das ist auch gut so. Wir alle haben dieses Ziel, irgendwann bei Gott zu sein. Und diese Erwartung, dieses Ziel, sie trägt auch zur Stärkung der Einheit bei. Und wie genau, darüber wollen wir uns jetzt in dieser Predigt Gedanken machen. Ich bin heute morgens aufgewacht und habe meine Frau Elvira gebeten, kannst du bitte noch Frühstück schnell machen? Ich muss mich nochmal hinsetzen und die Predigt umstrukturieren. Weil mir kamen da Dinge in den Kopf und ich dachte, das muss ich nochmal umschieben hier um. Und fing es an zu sprudeln, dass morgens um 8, um 10 Uhr ist hier der Gottesdienst. Denkt man sich, eigentlich ist die Predigt ja schon fertig. Und ich habe ihr dann auch gesagt, ich glaube, die ist jetzt ganz anders als gestern Abend. Und ich habe gemerkt, wie Gott geredet hat zu mir heute Morgen in dieser Zeit. Es war eine sehr intensive Zeit. Und so habe ich die Predigt danach, nachdem ich dann saß, in 3 Punkte aufgeteilt. Das war gestern noch gar nicht so. Da war es nur einer, jetzt sind es 3. Der erste Punkt, die Erwartung kann dich prägen. Der zweite Punkt, die Erwartung hat schon begonnen. Und der dritte Punkt, die Erwartung ist eine Zeit der Möglichkeiten. Und das ist wie so ein Hamburger, so könnt ihr euch das vorstellen. Der erste und der letzte Punkt sind etwas größer, aber der mittlere Punkt, der hat es in sich. Darauf baut man das Ganze so ein bisschen mehr auf, nur so vorab. Erster Punkt, die Erwartung kann dich prägen. Paulus beschreibt diese Erwartung, dieses Ziel im Philipperbrief, Kapitel 3. Da schreibt er ab Vers 13, Geschwister, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, und jetzt stellt er das inhaltlich dar, um was es geht, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Sehr deutlich formuliert, um was es geht bei diesem Ziel. Um die Teilhabe an der himmlischen Welt. Wir wollen ein Teil, wir wollen ein Mitglied sein am Himmel. Wir wollen mit rein. Auf dieses Ziel bewegen wir uns alle zu. Und jetzt lasst uns das mal vorstellen. Ich stehe hier und ein anderer, ein Bruder, eine Schwester in der Gemeinde, irgendwelche Menschen, die ich kenne, stehen etwas weiter weg von mir. Und wir bewegen uns alle auf dieses Ziel hinzu. Wir haben dieses Ziel, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und wir gehen Schritt für Schritt auf dieses Ziel entgegen. Automatisch nähern wir uns auch einander und kommen uns näher. Und daran wird schon deutlich, wenn zwei Menschen dasselbe Ziel verfolgen, in eine Richtung gehen, dass sie auch zusammenrücken. Dieses Ziel, das wir haben, die Ewigkeit bei Gott verbringen zu dürfen, es schweißt uns zusammen, es stärkt die Einheit. Unser eigentliches Ziel ist der Himmel. Wir werden Gott sehen, wie er ist, und wir werden für alle Ewigkeit bei ihm sein. Vielen Dank für die Musik, die ihr gemacht habt. Ich weiß nicht, wusstet ihr das Thema, um was es heute gehen wird? Sehr gut. Das hat man gemerkt, fand ich. Wenn man die Lieder gesungen hat, auch dieses Lied, es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Das fasst das so ziemlich gut zusammen. Oder jetzt auch das letzte Lied, da hieß es ja in den Strophen, am Ziel meiner Suche stehst du, am Ziel meines Weges stehst du. Du stehst am Ende da. Und wir bewegen uns alle auf dieses Ziel hin. Aber ganz ehrlich, machst du dir Gedanken darüber in deinem Alltag, in deinem Leben? Ist es etwas, was dich prägt, was dich beeinflusst? Wenn das Ziel, eines der Hauptziele in unserem Leben ist, welchen Einfluss hat das auf dich? Sind wir nicht eher mit anderen Dingen beschäftigt? Die Sachen, die uns täglich umgeben. Wenn ich mein Leben persönlich anschaue, dann ist es doch leider so, dass sich vieles um andere Dinge dreht. Meine Gedanken sind sehr selten beim Himmel, dass ich irgendwann bei Gott sein werde. Vielmehr drehen sich meine Gedanken um das, was mich täglich umgibt, meine täglichen Sorgen. Wie geht es dir dabei? Bewegen wir uns überhaupt alle auf dieses eine Ziel hin, was uns einigt? Natürlicherweise ist unser Tag mit irdischen Dingen ausgefüllt. Wir wollen unsere Arbeit, die wir haben, ordentlich machen. Wir wollen sie gewissenhaft erledigen. Und dabei verlieren wir vielleicht manchmal so dieses himmlische Bürgertum aus dem Auge, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Aber trotzdem ist der Himmel für uns das Endziel. Etwas, worauf wir alle hinsteuern. Und für einen Bürger des Himmels ist es auch wichtig, dass man diese Perspektive der Ewigkeit, dass man diese Perspektive beibehält, dass man sie sich immer wieder in sein Bewusstsein hineinholt. Die Erwartung des Himmels, das kann dich prägen, das kann sich auf dein Leben abfärben, es kann deine Entscheidungen, die du täglich triffst, beeinflussen. Wenn wir uns die Frage stellen, welche Dinge in meinem Leben haben einen Wert für die Ewigkeit? Wenn man Menschen fragt, die gerade in einem großen Streit sind mit anderen Menschen, und man fragt sie, wie hat dieser Streit angefangen, dass du dich jetzt mit der Person überhaupt nicht verstehen kannst? Wenn diese Person sich daran erinnern kann, was nicht selbstverständlich ist, sind das manchmal ganz Kleinigkeiten, irgendwelche Lappalien. Und dann frage ich mich, ist es das wert, dass wegen solchen Kleinigkeiten so ein Riesenstreit ausbricht? Ist es das wert, dass ich in verschiedenen Situationen auf meine Meinung poche? Dass ich meinen Standpunkt festhalte, nein, so nicht weiter, und ich vielleicht gar nicht bereit bin, hier einen Schritt auf den anderen zuzugehen? Welchen Wert hat dein Reichtum hier auf der Erde für die Ewigkeit, für den Himmel? Und ich möchte betonen, Gott gebraucht Geld hier auf der Erde. Er gebraucht auch das Geld von uns, um sein Reich zu bauen. Er ist aber nicht abhängig davon. Aber inwieweit hilft dir das Geld, was du hier auf der Erde sammelst, nachher im Himmel? Was hat das für einen Wert? Welchen Wert hat dein Status, dein Rang, sei es auf deiner Arbeit oder vielleicht auch hier in der Gemeinde? Welchen Wert hat das im Himmel? Welchen Wert hat dein Beruf, den du jetzt ausübst? Oder welches Auto du fährst? Und vielleicht fallen dir noch ganz andere Beispiele ein, die du in deinem Alltag hast. Und dann die Frage, welchen Wert hat das in der Ewigkeit? Und ich denke, dass wenn wir uns diese Frage immer wieder stellen, dass uns das hilft, dass wir diese Perspektive der Ewigkeit beibehalten. Was hat für die Ewigkeit Bestand? Und vielleicht verschieben sich dadurch auch einige Punkte in unserer Prioritätenliste, weil wir beginnen, die Dinge anders zu sortieren. Und es hilft uns, Entscheidungen zu treffen. Und so stellen wir vielleicht fest, dass der Himmel, diese Ewigkeit, sehr viel mit dem Leben hier auf der Erde zu tun haben kann. Die Erwartung dieser Ewigkeit kann jetzt schon einen starken Einfluss haben auf unser Leben, auf unser Handeln. In 1. Thessalonicher 5, Vers 5 schreibt Paulus: Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Und dieser kommende Tag, wir gehen nachher noch ein bisschen mehr darauf ein, ist gerade dieser Punkt, wenn Jesus wiederkommt, dann wenn das Leben hier auf der Erde vorbei ist. Und das Leben jetzt schon hier wird von diesem Tag bestimmt. Erlebst du das? Wirkt sich diese Erwartung an den Himmel so auf dich aus? Gott baut sein Reich im Himmel. Ich denke, das ist vielen klar. In einer Bibelstelle heißt es, Jesus sagt, dass er im Himmel Wohnungen für uns vorbereitet. Aber wir haben auch gerade gemeinsam das Vaterunser gebetet. Das fand ich nochmal sehr schön, weil es da heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf dieser Erde. Gottes Wille, sein Reich, wird im Himmel, aber auch auf dieser Erde gebaut. Und das ist der zweite Punkt, worum es eigentlich geht. Die Erwartung, dass wir irgendwann in den Himmel kommen, diese Erwartung beginnt schon jetzt. Weil Gott sein Reich schon hier auf dieser Erde baut. Weil er schon hier am Wirken ist. Gott baut sein Königreich in der Ewigkeit, im Himmel. Aber wir auch der Erde dürfen das schon erleben. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen. Er ist am Kreuz für uns Menschen gestorben, sodass wir die Möglichkeit haben zu leben. Er hat uns Hoffnung gegeben. Er hat uns einen Sinn im Leben gegeben. Eine Versöhnung, sodass wir ein Stückchen dieses Himmels, das uns irgendwann mal komplett erwartet, dass wir das schon jetzt hier auf dieser Erde erleben dürfen. Und wenn wir über unsere Erwartungen als Christen reden, wenn wir über unser gemeinsames Ziel nachdenken, auf das wir uns ausrichten, dann kommen wir nicht drum herum, uns auch über Gottes Wirken hier auf der Erde Gedanken zu machen. Ich war vor einigen Jahren mal in einer Gemeinde und habe da ein Praktikum gemacht. Und wir waren da als Gruppe unterwegs. Und da haben wir bei einer Familie übernachtet. Die hat uns aufgenommen, war total gastfreundlich. Jeden Morgen gab es ein tolles Frühstück. Und dann dachten wir uns am Ende, komm, wir müssen uns bei dieser Familie bedanken. Dann haben wir so eine Merci-Packung besorgt und wollten das der Frau des Hauses, weil der Mann nicht mehr da war, auf Arbeit war, schenken. Sie wollte das nicht annehmen. Nee, nehme ich nicht. Ja, einfach nur als Dankeschön. Ja, warum denn nicht? Sagt sie, ja, wenn ich das jetzt annehme, dann habe ich schon meine Belohnung bekommen, dann kriege ich die ja nicht mehr im Himmel. Das war ihre Meinung und daran hat sie festgehalten. Wir haben es dann trotzdem da gelassen. Aber ich glaube so ein Stück weit, dass wir in einer ähnlichen Situation sind, dass wir den Himmel und die Erde so ganz strikt trennen. Dass wir auch denken, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie durchkommen und dann erwartet uns der Himmel. Dann erwartet uns das tolle Leben bei Gott. Aber Gott möchte auch hier schon mit uns sein Reich bauen. Und das, was wir vorhin im Philipperbrief gelesen haben, wo es um dieses Ziel geht, um diese Teilhabe an der himmlischen Welt, das passiert nicht nur irgendwann, das passiert schon jetzt. Gott baut sein Reich in Rheinbach, in Bonn und auf der ganzen Welt. Und es ist wirklich spannend, wenn man dabei ist, wenn man diese Schritte miterleben darf, die Gott da geht. Nun kommen wir zum letzten Punkt. Die Erwartung ist eine Zeit der Möglichkeiten. Ich hatte vorhin im 1. Thessalonicher Brief einen Vers vorgelesen. Da schreibt Paulus über diesen Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt. Und ich möchte jetzt gerne die 6 Verse vorlesen, also den Kontext, in dem dieser Vers steht. Das ist 1. Thessalonicher. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Kapitel das war. Ich glaube 5. Ja, vorher war, oder 6. Gute Frage, ne? Ich schaue nochmal nach, falls jemand mit am seine Bibel aufschlägt. 1. Thessalonicher. Weiß das jemand? 5, alles klar. Verse 1 bis 6. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Und wenn man das Kapitel vorher anguckt, dann wird man sehen, wie Paulus hier über diesen Zeitpunkt redet, weil die Gemeinde in Thessalonicher sich Sorgen macht. Was ist mit den Leuten, die schon vorher gestorben sind? Werden die auch mit in den Himmel kommen? Und er sagt, ja, natürlich. Greift das kurz auf, weil sie an Jesus glauben. Und dann kommt er zu diesem Abschnitt. Und dann heißt es, ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Paulus schreibt hier deutlich, dass wir uns keine Gedanken machen sollen, wann Jesus wiederkommt. Wann passiert das, dass das Leben hier vorbei ist, dass Jesus kommen wird? Aber er schreibt, dass wir wach sein sollen. Hier wird deutlich, wie diese Erwartungszeit aussehen kann. Ganz praktisch. Wie nutzt du diese Erwartungszeit, die Gott dir gibt? Oft wird diese Wartezeit, bis Jesus endlich wiederkommt, mit so einer Wartezeit beim Arzt verglichen. Man sitzt im Wartezimmer und wartet und wartet und wartet. Und dann wird man aufgerufen, ah, jetzt darf ich endlich rein in den Himmel. Man wartet einfach nur. Aber Paulus macht deutlich, dass man wach und besonnen sein soll. Jesus selbst beschreibt diese Wartezeit in der Bergpredigt. Das können wir in Kapitel 6 vorlesen. Und da beschreibt er auch diesen Zeitpunkt, diese Zeit, in der wir hier im Leben warten, bis Jesus wiederkommt. In Kapitel 6, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, weil das einige Verse sind, aber er beschreibt, wie das Leben geprägt ist, durch Geben, durch Beten, durch Fasten, wie der Umgang sein soll mit verschiedenen Dingen, die Gott einem gibt, materielle Güter, andere Sachen. Dann redet Jesus darüber, dass wir uns keine Sorgen machen sollen über diese irdischen Dinge, dass Gott uns versorgen wird. Aber wir merken, es ist eine aktive Zeit und keine passive. Diese Erwartungszeit, die Gott uns gibt, ist eine Zeit, in der wir aktiv werden dürfen. Und dann kommt Jesus zu diesem bekannten Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ein ganz spannender Vers. Was bedeutet das für uns? Trachtet ist so ein altes Wort. Viele andere Übersetzungen schreiben hier, sorget euch um das Reich Gottes. In dem Sinne wie, sorge dafür, dass du morgen nicht zu spät kommst. Oder sorge dafür, dass du zu deiner Prüfung gut vorbereitet bist. Tu alles dafür, damit du bereit bist. Trachten kommt von dem lateinischen Begriff Tractare. Und im Deutschen kennen wir das vielleicht, naja, ein paar Jahrzehnte vorher hat man diesen Begriff öfter gebraucht, jemanden zu traktieren. Man hat vielleicht mal gehört, er hat mich mit seiner Meinung regelrecht traktiert. Hier geht es wirklich um ein intensives Tun, um etwas Aktives für das Reich Gottes. Und wirklich spannend ist, dass Jesus in diesem Kontext über Sorgen redet. Mach dir keine Sorgen um das, was dich umgibt, um was du anzuziehen hast, was du zu essen hast. Mach diese Dinge, wird Gott dir schenken. mach dir Sorgen um sein Reich. Und hier ziehen wir an dieser Stelle wieder einen Bogen zur Einheit. Einheit in der Erwartung. Wenn wir uns für unsere Gemeinde eine Einheit wünschen, die auch Krisenzeiten übersteht, so ein festes Band, dann dürfen wir uns diesen Vers zu Herzen. Habt nicht deine Probleme, habt nicht deine Angelegenheiten im Kopf, sondern sorge dich um das Reich Gottes. Wer eine Selbstverwirklichung anstrebt, wer nur seine eigenen Bedürfnisse im Blick hat, der zerstört diese Einheit in der Gemeinde. Und Gottes Reich, das besteht vor allem aus Menschen um dich herum. Die Menschen, die dich umgeben. Der Blick geht weg von meinem Bauchnabel hin zu anderen Menschen und ihren Bedürfnissen. Als ich das vorbereitet habe und an diesen Bauchnabelblick gedacht habe, dann habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt. Wir erwarten Ende März unser erstes Kind. Es ist eine sehr spannende Zeit. Der Bauch wächst ja und wächst und wächst. Und der Bauchnabel, das ist so total interessant, weil sich da viel tut. Da ist ein Wesen drin, ein kleines Mädchen bei uns. Man sieht zwischendurch, wie der Fuß drückt oder die Hand. Man kriegt das so mit. Und wir sind beide so total auf den Bauch fixiert und sitzen dann immer so. Und irgendwann kommt aber dieses Mädchen raus. Das ist bei uns ein paar Wochen. Dann wird dieser Blick weg von diesem Baby gehen und wir werden uns um diesen Menschen kümmern müssen. Dieser Mensch, der da rauskommt, hat Bedürfnisse. Man wird Sorge tragen, dass es diesem Menschen gut geht. Und vielleicht hilft uns dieses Bild zu verstehen, um was es geht. Weg von dem Blick von mir hin zu anderen Menschen. Was haben die Menschen um mich herum für Bedürfnisse? Wie geht es ihnen? Wie kann ich ihnen helfen? Ich habe dieses Bild auch als JPEG-Datei bekommen und ich fand es total schön, dass man hier so ein Bild stehen hat. Ihr werdet euch das nachher aufhängen und ihr werdet immer wieder daran zurückdenken, was die Jahreslosung ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch dieses Bild schon mal genauer angeschaut habt. Man ist es ja auch immer so, jeder Künstler hat da so seine eigenen Dinge, die wenn er das Bild malt. Mir ist dieser Schirm hier aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon mal gesehen habt. Da steht eine Person unter einem Schirm. Interessant ist aber, die Person hält den Schirm gar nicht. Sondern hier kommt eine blaue Hand, die diesen Schirm hält. Das ist jetzt meine Interpretation. Kann man so sehen, ne? Aber ich finde das Bild schön. Da ist eine Person da, die sich um die zweite Person kümmert, die nicht ihre eigenen Bedürfnisse im Blick hat, im Regen zu stehen, sondern sich um diese Person kümmert und Sorge trägt, dass diese Person im Trockenen steht. Vielleicht können wir dieses Bild mitnehmen. Trachte nach dem Reich. Jetzt hänge ich irgendwo fest. So. Trachte nach dem Reich Gottes. Sieh die Bedürfnisse deiner Mitmenschen und kümmere dich um deine Mitmenschen. Hab sie im Blick. Den Blick, den Gott auf deine Mitmenschen hat, diesen Blick, den wünsche ich dir. Ich komme zum Ende und fasse nochmal zusammen. Die Erwartungen, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen werden, diese Erwartung, sie kann dich prägen. Sie kann dein Handeln, dein Tun bestimmen. Dieses Ziel, auf das wir gemeinsam zusteuern, dieses Ziel bringt uns zusammen. Es stärkt die Einheit. Es prägt mein Leben auf dieser Erde. Wir durften sehen, dass das Reich Gottes schon hier und heute gebaut wird. Gott baut hier in Rheinbach seine Gemeinde und ihr dürft ein Teil davon sein. Die Erwartung hat schon begonnen. Und der letzte Punkt, wir stellen fest, dass diese Erwartung, dass diese Wartezeit keine passive Haltung ist, wo wir nur warten, dass irgendwann Jesus wieder da ist, einfach nur rumsitzen und warten, sondern diese Zeit ist geprägt durch Möglichkeiten, die Gott uns gibt, wo wir Jesus betont, dass der Fokus weg von einem reinen Warten hin zu der Frage geht, wie verlebst du diese Wartezeit? Wie nutzt du die Möglichkeiten, die Gott dir gibt? Die Hoffnung, die wir mit dem Himmel haben, diese Hoffnung, sie eint uns. Der Himmel, der wird himmlisch, das kann ich jedem versprechen. Aber wir dürfen schon ein Stückchen dieses Himmels hier auf der Erde erleben, indem wir mit anpacken und uns dazu gebrauchen lassen, Gottes Reich zu bauen. Und wenn diese Gesinnung unser Herz ergreift und sich bei vielen in der Gemeinde festigt, dann stärkt das die Einheit. Wir drehen uns nicht mehr im Kreis und haben nur unsere Bedürfnisse im Blick, sondern wir nutzen die Zeit und werden immer mehr Teilhaber. Wir werden Werkzeuge Gottes für das Reich, das er baut. Eine gemeinsame Erwartung mit der Perspektive des Himmels ist keine passive, sondern eine aktive Haltung. Und diese Wartezeit ist eine kostbare Zeit, die wir für Gott investieren dürfen. Wir steuern gemeinsam auf dieses eine Ziel hin. Ihr hier als Gemeinde, wir als Gemeinde. Ich denke, Einheit in der Gemeinde kann man auch so zusammenfassen, Einheit der Gemeinden hier in der Umgebung. Und ich bin froh, dass wir zusammenarbeiten dürfen, dass diese Einheit da ist. Die Hoffnung, dass wir die Ewigkeit bei unserem Vater verbringen werden, das eint uns. Und das macht Mut. Gott segne dich. Amen. Ich würde gerne noch für uns beten. Lasst uns bitte dazu aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir als Gott nicht zu schade warst und auf diese Erde gekommen bist. Dass du ein Leben gelebt hast, das fehlerfrei war. Dass du in den Tod gegangen bist, unsere Schuld auf dich genommen hast. Du hast den Tod besiegt. Und dadurch schenkst du uns Hoffnung. Dadurch schenkst du uns ein Leben, das wirklich lebenswert ist. Und wir haben Erwartungen an dich, Jesus. Erwartungen, dass du uns in diesem Leben hier begleitest. Dass du uns durchträgst. Dass wir vielleicht viele Dinge nicht einordnen können, die uns im Leben begegnen. Wir aber wissen dürfen, dass du da bist. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass diese Erwartung, dass du irgendwann wiederkommen wirst, diese Erwartung, dass der Himmel auf uns wartet, dass uns dieses Warten ermutigt, dass uns dieses Warten Kraft gibt, dass wir die Bedürfnisse um uns herum wahrnehmen und dass wir auf diese Bedürfnisse reagieren und aktiv werden. Dass diese Zeit der Erwartung eine Zeit wird, wo wir dir näher kommen, wo wir dich begegnen und wo wir andere Menschen näher zu dir ziehen, wo wir für andere Menschen ein Segen sind. Und so bitte ich dich für die Gemeinde hier vor Ort, dass du sie segnest, dass du ihnen eine Einheit schenkst, die wirklich fest ist, wo du mit deinem Geist am Wirken bist und wirklich, ja, man gemeinsam auf dieses Ziel hin steuert. Ich bitte dich, Herr, dass du, ja, uns alle hier segnest, dass du uns auch in der kommenden Woche einfach tolle Begegnungen schenkst mit dir, mit anderen Menschen, wo wir daran denken dürfen und, ja, auf Bedürfnisse anderer Menschen eingehen können.